Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim. In diesem Herbst steht ein großes Jubiläum an. Das Südwestdeutsche Kammerorchester wird 75 Jahre alt.
Und weil das SWDKO eine echte Institution in Pforzheim und auch weit darüber hinaus ist, haben wir das natürlich ein bisschen genauer für euch beleuchtet, haben uns zwei Gesprächspartnerinnen vom Südwestdeutschen Kammerorchester eingeladen und lassen uns mal erzählen, was die letzten Jahre, Jahrzehnte so passiert ist, was fürs Jubiläumsjahr geplant ist. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch noch einige Veranstaltungstipps für euch.
Hallo Pforzheim wird dir präsentiert vom Kulturamt Pforzheim. Hallo Pforzheim, wir freuen uns sehr, dass wir heute das Südwestdeutsche Kammerorchester zu Gast haben. In Person von Anna Becker, das ist die geschäftsführende Intendantin des Orchesters, und Gabriele Etz, die schon seit sehr vielen Jahren Violine spielt. Im SWDKO, wie wir es in Pforzheim ja auch sehr liebevoll nennen. Herzlich willkommen bei Hallo Pforzheim.
Hallo.
Ja, 75 Jahre Südwestdeutsches Kammerorchester steht im Herbst an. Frau Becker, wie geht's Ihnen mit diesem Jubiläum?
Ja, ich finde das großartig, dass es auch dieses Orchester über diese lange Zeit einfach schon gibt. Das zeigt ja auch, wie verwurzelt die Institution auch ist über die lange Strecke, weil sonst gäbe es das nicht mehr. Das ist eine außergewöhnliche Zahl. Das war schon besonders. Es ist für mich die erste Intendanz, in der ich arbeite. Dann war es gleich ein Jubiläum. Wir haben verschiedene Dinge, die wir da miteinander in Einklang bringen mussten. Und ein Jubiläum ist zum einen ja immer ein Moment, wo man zurückschaut, aber auch nach vorne blickt. Eine große Festlichkeit, die wir auch zum Anlass genommen haben, programmatisch uns zu weiten, Dinge, die gut funktioniert haben, fortzuführen und zu erweitern mit neuen Reihen, mit neuen Ideen, mit interdisziplinären Projekten. Ich bin jetzt ein Jahr in Pforzheim. Ich habe wahnsinnig viele Kooperationen in die Stadt auch aufgebaut, mit der Hochschule Pforzheim, mit dem Mottenkäfig, mit dem Kulturamt, mit der Stadt. Natürlich arbeite ich sehr eng zusammen mit dem alten Schlachthof. Wer unseren Trailer sehen will für das zur Ankündigung vom Jubiläum, den haben wir dort gedreht. Also ich bin ein gutes Jahr in Pforzheim. Ich bin wahnsinnig angekommen inzwischen in der Stadt, gerade auch im Jubiläum. Ja, da spielen Kooperationen einfach eine große Rolle und das sieht man auch in unserem Programm.
Stellvertretend für die Musikerinnen und Musiker ist Gabriele Etz heute mit Ihnen bei uns im Studio. Frau Etz ist schon eine ganze Weile im Orchester. Vielleicht können wir so ein paar Zahlen da noch gerade eben zusammensuchen. Wie lange sind Sie schon dabei und wie viele Musikerinnen und Musiker gibt es außer Ihnen im Südwestdeutschen Kammerorchester?
Ja, ich bin im April 94 gekommen, also ich bin jetzt 31 Jahre da. Und außer mir gibt es noch 13 andere Musiker, also 14 Musiker. Das heißt auch, ich habe auch schon das 40-Jährige, das 50-Jährige, das 60-Jährige Jubiläum auch schon erlebt und habe aber selber auch gar nicht mehr so lange hier im Orchester, 4 Jahre. Also insofern, das hat das so zwei Seiten. Einerseits so ein Aufbruch jetzt mit der Frau Becker und andererseits schaue ich auch immer, ja, was kann in diesen 4 Jahren für mich, was passiert für mich noch in diesen 4 Jahren, ne?
Also ein ganz besonderes Jubiläum auch für Sie auf jeden Fall.
Ja, also vor allen Dingen mit der neuen Intendanz, weil vorher war ja 25 Jahre Herr Herrmann da und ich habe davor noch den Herrn Stefan Popp erlebt, aber das war halt 25 Jahre, da gibt es keinen großen Umbruch, ne? Aber der findet jetzt statt und das ist natürlich schon super spannend und wenn man das dann verbinden kann, auch mit diesem Rückblick 75 Jahre Orchester, dann ist das schon sehr spannend, weil die Zeiten ändern sich, ne? Schon sehr. Also im Moment eben auch mit Social Media und der ganzen Digitalisierung, da ändert sich viel und ich kriege davon noch ein bisschen mit.
Ja, es ändert sich viel. Die Frau Becker hat es ja schon angedeutet, dass viel Neues entsteht gerade und geplant ist für das Jubiläumsjahr. Nichtsdestotrotz würde ich gern zumindest einen kurzen Blick in die Zeit vor 75 Jahren werfen. Also wenn ich mir Pforzheim damals vorstelle, eine Trümmerstadt kurz nach dem Krieg, kurz nach der großen Zerstörung, wie muss ich mir das vorstellen? Wie entsteht in diesen Ruinen ein Kammerorchester?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, durch Initiative und durch den Willen, durch ein Bekenntnis zu der Kunst und auch durch das Verständnis dafür, dass Kunst immer wichtig ist. Ich habe über die Musikstadt Hamburg promoviert und auch da war es so, dass man direkt nach dem Krieg gesagt hat, okay, ein Orchester zu haben, also auch in Hamburg sind viele Orchester entstanden nach dem Krieg, weil man gesagt hat, Kultur ist für eine Gesellschaft genauso wichtig wie Wohnungsbau. Eine Gesellschaft definiert sich nicht nur darüber, dass Menschen irgendwo wohnen und ihre Arbeit machen können. Eine Gesellschaft definiert sich über Kultur. Und gerade wenn vieles kaputt ist, Kultur ist auch Leben. Kultur sind Räume, wo Menschen zusammenkommen. Und deswegen glaube ich, ist das so ein, der zeigt sich da ein urmenschliches Bedürfnis nach der Gründung von Kulturinstitutionen, gerade in Zeiten, wo wahnsinnig viel zerstört wurde und kaputt ist. Also für mich ist es keine Verwunderung, dass Kulturinstitutionen aus einer Zerstörung raus entstehen, weil es doch ein wesentlicher Punkt für menschliches Zusammenleben ist. Ja, und deswegen macht auch die Gründung vom Südwestdeutschen Kammerorchester, das erste Konzert war ja am 12.11.1950, macht eigentlich aus meiner Perspektive wahnsinnig Sinn. Und wir haben auch in dem Jubiläum diesen Bogen zurück wieder gespannt. Also wir machen genau am 12.11.2025 das Programm vom 12.11.1950. Und damals war das Orchester ein Laienorchester, es war ein großes Orchester, man wollte zusammen sein, musizieren. Heute sind wir ein sehr kleines Orchester, das zweitkleinste Orchester Deutschlands, haben uns aber auch im Bereich Kooperationen eben, wie ich vorhin schon sagte, positioniert und haben auch wahnsinnig viele Kooperationen mit Musikhochschulen. Vieles habe ich übernommen, auch von meinem Vorgänger. Wir haben die Kooperationen erweitert. Inzwischen kooperieren wir noch mit Weimar und mit Frankfurt und haben genau in dem Konzert eine Kooperation mit der Hochschule für Musik Saar, wo alle Bläser, die in dem Konzert benötigt werden, von dort kommen. Das heißt, wir ermöglichen auch da Berufserfahrung mit einem Profiorchester und haben so das ein bisschen verknüpft und können so 2025 ein großbesetztes Programm machen, das durch viele Kooperationen entstanden ist und können uns auch zurückerinnern an die Zeit 1950. Und wer sich für diese ganze Historie und was dazwischen passiert interessiert, der kann auch gerne ins Kulturhaus Osterfeld kommen. Da haben wir nämlich eine Ausstellung, die das ganze Jubiläum darstellt. Also man sieht Orchesterfotos, wie die Orchestermusikerinnen und Musiker den Bus anschieben. Man sieht Backstage-Bilder. Wir haben ehrlich gesagt unseren Speicher aufgeräumt und sind auf dieses Material gestoßen und wir wollten das niemandem vorenthalten. Also wer sich für die Historie von dem Orchester interessiert, der hat die große Chance im Jubiläum in der Fotoausstellung im Kulturhaus Osterfeld, sich das anzugucken.
Wo fand denn der erste Auftritt statt, 1950?
Im Kulturhaus Osterfeld. Und da ist jetzt auch unser Jubiläum. Also wir machen wirklich eine komplette Zeitreise als Konzert für unsere Freunde und Förderer. Das Orchester ist auch wahnsinnig getragen hier in der Stadt von vielem Engagement. Es sind viele Leute, also so eine Kulturinstitution existiert ja immer nur, wenn viele Menschen und Institutionen sich verbunden fühlen. Und das zeigt sich auch in unserem Freundeskreis, der für uns eine tragende Rolle spielt. Und das ist ein Dankeschön-Konzert, was sehr besonders ist, weil es diese Historie aufgreift und die durch die Kooperationspartner, aber auch diese neue Ausrichtung, die wir jetzt ein bisschen gebaut haben, oder diese vielen Kooperationen zeigt, die entstanden sind. Also es ist eine Verbindung von damals zu heute und das ist ja auch was wichtig ist zu verstehen, um das auch das Morgen zu gestalten. Und darum geht es ja auch. Man versteht die Geschichte und geht davon ausgehend einen Schritt weiter.
Frau Etz, jetzt haben Sie einen, wie Sie selbst schon gesagt haben, einen Teil dieser Geschichte ja auch selbst miterlebt. Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Orchester entwickelt in diesen 30 Jahren, die über 30 Jahren, die Sie jetzt persönlich dabei sind?
Ja, als ich kam, war ich eine der Jüngeren. Ja. Und da war noch sehr viel. Ja, die Barockmusik zum Beispiel wurde noch sehr traditionell gespielt. Ja, da war ich da am Anfang ganz entsetzt, weil ich es natürlich schon anders gelernt hatte. Ja, also mit An und Chor und das kannte ich alles schon. Aber es war noch sehr das Alte so verankert im Orchester. Aber dann sind sehr schnell sehr viele Kollegen pensioniert worden und nach mir sind dann in einem ganzen Schwung irgendwie, es waren, glaube ich, sieben neue Kollegen so in den anschließenden 3-4 Jahren und das verjüngt dann natürlich auch. Ja, am Anfang weiß ich noch, da war Hans Gunstorfny da, der war ja auch Orchestervorstand und der sagte immer, er musiziert, um zu reisen. Da habe ich gesagt, ich reise, um zu musizieren. Aber das Orchester hat eben sehr, sehr viele Reisen gemacht. Und jetzt merke ich, dass in letzter Zeit sind wir nicht mehr so viel gereist. Auch durch Corona, auch durch, Italien hat sich so ein bisschen abgeschottet. Die wollten mehr so ihre eigenen inländischen Musiker haben. Das waren schon tolle Zeiten. Also so mit Spanien und Italien ist mir sogar so ein bisschen klar geworden, dass es in letzter Zeit jetzt ja auch ein bisschen fehlt. So, ne? Also da war halt sehr viel, sehr großer Zusammenhalt, weil vieles auch dann auch oft nicht geklappt hat. Dann mussten wir in der Pause vom Konzert, musste Hans Gunstorfny als Orchestervorstand organisieren. Wir sind in ein anderes Hotel umgesiedelt worden quasi und dann hieß es, ja, wir sind aber jetzt verpflichtet, das Mittagessen zu bezahlen und zu uns zu nehmen. Und dann hat er in der Pause des Konzerts verhandelt, dass wir da bessere Bedingungen kriegen, weil das wollte die Hälfte des Orchesters gar nicht. Also es waren sehr viel einfachere Bedingungen. Wir haben auf Capri tatsächlich in zwei Bettzimmern gewohnt. Einfachere Bedingungen und war alles ein bisschen lockerer so. Ich denke schon, der Druck ist irgendwie gestiegen, der Anspruch ist noch, also der auf dem Markt, dieser Druck ist ein bisschen gestiegen, dass man mehr konkurriert mit anderen Orchester. Also es war früher so ein bisschen lockerer.
Aber dieses MusikerInnenleben, wie muss man sich das vorstellen? Sie haben das eben so ein bisschen angedeutet. Das klingt jetzt für mich so ein bisschen zwischen Klassenfahrt und Rock'n'Roll-Band, die auf Tour ist und gemeinsam die tollsten Sachen erlebt. Ist das auch heute noch so spannend und abwechslungsreich oder stellt man sich das vielleicht ein bisschen zu romantisch vor, dass es in Wirklichkeit doch viel, 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 viel sachlicher und professioneller läuft?
Ja, das ist schon professioneller geworden, ja. Es wird alles besser organisiert, also und wenn man dann als Musiker kommt und ja, wo Getränke sollten schon irgendwo stehen, ja, oder die Technik sollte funktionieren bei Open Air, dann sollten die Instrumente nicht nass werden oder so, ja, also auch die Versicherungen sind ja auch härter geworden, dass sie mehr ablehnen, wenn da irgendwas passiert.
Die Erfahrung, die Sie selber gemacht haben, als Sie ins Orchester gekommen sind und sich gewünscht haben, dass es ein bisschen vom Repertoire her sich modernisiert, ist das eine Erfahrung, die Sie auch in den letzten 30 Jahren gemacht haben, dass es regelmäßige Wechsel gab? Sie haben ja auch einige jüngere Kollegen inzwischen bekommen. Ist das eine permanente Erneuerung auch im Orchester, dass sich das Repertoire, die Musiker, die Interpretation sich weiterentwickeln?
Auf jeden Fall, ja. Also wenn wir jetzt ist Simon Wallinger gekommen. Also in letzter Zeit sind nicht so viele neue Kollegen gekommen. Die kommen dann halt alle, wenn ich weg bin, so wie ich es war, als ich kam. Da ist dann einfach, ja, die junge Kollegen sind halt einfach offener. Und wenn die spielen dann Stücke zum ersten Mal und wow, toll und so, ne? Und wenn man natürlich dann älter ist und hat das schon dort mit dem Dirigenten und mit dem und so gespielt und so gespielt und so gespielt, dann sieht das natürlich anders aus, weil man das dann automatisch auch vergleicht. Oh, das war aber damals besser oder das hat mir aber damals besser gefallen. Oder wenn jetzt natürlich dann junge Dirigenten kommen, ist für mich natürlich total spannend, weil die ganz anders drauf sind irgendwie. Also das begeistert mich immer. Also wenn die nicht so eingefahren, so festgefahren sind, ne, und selber auch offen sind.
Offen für Neues, Frau Becker. Was erwartet denn die Interessierten in diesem Jubiläumsjahr noch? Wir haben schon gehört, es wird ein Jubiläumskonzert geben an gleichem Ort, an gleicher Stelle mit gleichem Programm wie vor 75 Jahren. Eine wunderbare Ausstellung. Was erwartet uns noch?
Ja, also wir haben ein wirklich breit gefasstes Programm gestrickt. Grundidee von dem Programm war zu sagen, wir sind ein Kammerorchester mit 14 Streichern. Das ist die Basis für alle Programme, die wir bauen. Und in dieser Basis stecken unfassbar viele Möglichkeiten. Und das ist der Grundgedanke, der sich durch die ganze Spielzeit trägt. Also wir feiern Spielzeiteröffnung am 12. Oktober. Mit dem Signum Saxophon Quartett. Es gibt viele, viele, viele Uraufführungen in der Spielzeit. Also zum einen ist das die Uraufführung, die wir in der Spielzeiteröffnung haben. Wir haben viele Kooperationen, wie ich es ja schon mal gesagt hatte, auch unter anderem mit dem Josef-Joachim-Wettbewerb in Hannover. Das ist unser Abo 2. Da bin ich nach Hannover gefahren und habe aus dem Wettbewerb eine junge Solistin eingeladen zu uns, die sich auch Gedanken gemacht hat über das Programm. Sie spielt eine Bearbeitung von Beethoven Kreuzersonate, wo wir dann letzten Endes die Noten über das Australian Chamber Orchestra bekommen konnten. Also man sieht, wie man zusammenarbeitet weltweit in der Kultur und auch im Südwestdeutschen Kammerorchester. Wir gehen in den Film, wir arbeiten mit Schauspielern zusammen. Wir haben ein Abonnementkonzert, wo Solisten aus den eigenen Reihen spielen. Wir haben auch Abo 5 mit Tatjana Ruland, der Soloflötistin vom SWR, wo wir mit britischen Komponistenvereinigungen kooperieren. Also wir haben internationale Kooperationen gebaut und unser Saisonabschluss wurde auch nach Solothurn verkauft. Und das heißt, wir sind wahnsinnig vernetzt und haben gleichzeitig, was ich vorhin sagte, neue Reihen gegründet. Also wir haben 3 Reihen, wo Kooperationen entstanden sind, wo Kompositionsaufträge an junge Menschen vergeben wurden, die unter 35 Jahre alt sind. Das, sage ich mal, ist von uns wahnsinnig mutig, weil oft werden Kompositionsaufträge mal ein Stück vergeben. Wir haben eine ganze Stunde Musik vergeben. Das erste Konzert ist vor unserer Saisoneröffnung. Also jeder, der sich dafür interessiert, sollte das sich gut im Kalender anstreichen. Denn der erste Termin ist am 18. September. Es ist donnerstagabends geplant. Die Idee ist, eine Stunde Musik zu hören, danach in den Austausch zu kommen. Es gibt eine Einführung und eine Ausführung bei diesem Konzert, wo wirklich gewünscht ist, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Wir haben da renommierteste Partner, unter anderem die Barenboim-Akademie in Berlin. Es entstehen Werke für Ud und Streichorchester, für Vokalensemble, Streichorchester und für ukrainisches Cimbalon, also Cimbalon und Streichorchester. Und die Idee ist, dass da jeweils 2 Dinge miteinander verbunden werden, die eigentlich für diese Besetzung gibt es nicht wirklich viel Stücke. Und für mich ist diese Reihe auch, die gefördert wird von der Werner-Wild-Stiftung, ist auch ein sinnbildlich ein bisschen wie Gesellschaft funktioniert. Wir haben gerade wahnsinnig viele Menschen, die nach Pforzheim kommen, aber auch nach Deutschland kommen, überall. Also es gibt wahnsinnig viele Ströme und aus dem, was da ist, aus dem, was kommt, entsteht was Drittes und ein bisschen so ist es da auch. Also ich werde da die Konzerteinführungen halten, ich werde auch zeigen, was ist beispielsweise ein Viertelton, dass man, ich finde, alles, was man weiß, man sieht ja immer das, was man weiß. Also ein Tischler und ein Lehrer, das habe ich mal in einer Konzerteinführung schon gesagt, jeder, der das gehört hat und da in Pforzheim in meiner Konzerteinführung war, kennt diesen Spruch schon. Also ein Tischler und ein Richter gucken beide ganz unterschiedlich auf einen Tisch, weil das, was man sieht, ist auch abhängig von dem, was man weiß. Und so ist es mir irgendwie auch ein Anliegen, diese Musiken zu erklären, ein Bindeglied zu sein zwischen verschiedenen Kulturkreisen als Südwestdeutsches Kammerorchester. Und wir haben auch die Initiative aus dem Orchester gefördert. Also es gibt auch eine Reihe, wo wir zu Institutionen gehen, wo Menschen aus unterschiedlichsten Gründen nicht zu uns kommen können. Alle Programme, die dort gespielt werden, sind von Musikerinnen und Musikern aus dem Orchester. Und wir kooperieren da mit der Caritas, mit dem Siloer Krankenhaus und mit der Vesperkirche. Auch das ist eine Reihe, die in Kooperation mit der Werner-Wild-Stiftung entstanden ist. Und wir haben, wie schon die letzten Jahre, auch ein breites Kinder- und Jugendprogramm, was wir weiterführen, was wir weiter ausbauen. Mit Juri Tetzlaff, die Zusammenarbeit besteht natürlich weiter. Wir sind Teil der Langen Kulturnacht am 25. Oktober, wo wir Einblick geben hinter die Kulissen, weil wir sind gerade dabei, eine große Produktion zu planen in Zusammenarbeit mit der Hochschule und dem Mottenkäfig. Wir bringen ein Märchen auf die Bühne und gehen damit im Oktober 26 auf Tournee. Also da geht es um den Wolf und die 7 Geißlein und gerade werden die Puppen gebaut von dem Puppenspieler und es wird abgestimmt mit der Hochschule, dass die Puppen, die in den digitalen Animationseinspielern und die Puppen, die auf der Bühne sind, dass man da die Verbindung sieht, die Ähnlichkeit. Und wir geben in der Langen Kulturnacht, wofür Sie alle herzlich eingeladen sind natürlich, Einblick in die Produktion einer Mini-Oper. Was gehört alles dazu, dass man eine Dreiviertelstunde Musik oder Veranstaltung auf der Bühne sieht. Weil was man sich auch klar machen muss, dieses Projekt kommt im Oktober 26 auf die Bühne, hat einen Vorlauf von 2 Jahren, bis das alles abgestimmt ist. Und das sind eben die Vorläufe in dem Kulturbereich. Und um das alles transparent zu machen, geben wir einen Einblick in unsere Arbeit.
Puh, das ist eine ganze Menge.
Ja, genau. Aber wir waren ja auch nicht untätig.
Absolut. Kurzer Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir packen euch natürlich entsprechende Links in die Shownotes, sodass ihr das Programm auch ganz bequem nachlesen, nachverfolgen und dann auch planen könnt. Aber ja, das ist ein pickepackevolles Jubiläumsprogramm und zeigt ja auch ein bisschen, dass in den 75 Jahren des Bestehens des Orchesters einiges passiert ist und das Orchester selbst sich auch ja auf eine treue Hörerinnenschaft verlassen kann, Frau Becker. Jetzt ist ja das SWDKO nicht nur ein tolles Aushängeschild für die Stadt Pforzheim nach außen, sondern hat auch ein sehr loyales, unterstützendes Publikum hier in der Stadt. Wie nehmen Sie die Wertschätzung für das Orchester wahr?
Wir haben jetzt in unserer Jubiläumsbroschüre das Publikum befragt und es hat so große Freude gemacht, alles zu lesen, was an Rückmeldungen kam. Zum einen von jüngeren Leuten, aber auch von Älteren, die uns geschrieben haben, dass das SWDKO zentraler Bestandteil ihrer eigenen musikalischen Bildung war und dass es aus Pforzheim nicht wegzudenken ist. Und wenn man sowas rückgemeldet bekommt, dann ist das auch schön für die eigene Arbeit, für das, was man selber reingibt, um das Orchester zu entwickeln. Und ich denke, eine Kulturinstitution, die ist ja, das ist wichtig, dass man nach außen geht, dass man eine Stadt repräsentiert, dass man reist, dass man unterwegs ist. Aber das alles, man ist in einer Stadt verortet, in der man gefördert wird, in der man gemocht wird, in der man geliebt wird, wo die Leute kommen. Und man macht immer für beide Komponenten ein Programm, nach außen und nach innen. Und man wirkt nach innen, weil man im Außen spielt und umgekehrt. Und das sieht man auch im Südwestdeutschen Kammerorchester. Und wir haben uns wahnsinnig gefreut über den Zuspruch von unserem Publikum, als wir das alles gelesen haben. Und Teile davon haben wir auch veröffentlicht.
Frau Etz, haben Sie eine Idee? Woran liegt das, dieser Zuspruch des Publikums?
Ja, es ist erstaunlich, wenn ich mal krank war. Also ich hatte eine Weile Schulterprobleme, da muss ich ja nicht im Bett liegen. Und dann bin ich in die Konzerte gegangen und ich war jedes Mal wirklich völlig, ich war richtig begeistert von dieser musikalischen Energie, die aus dem Orchester kommt. Und ich habe gedacht, wenn man in einem Kammerorchester spielt, dann ist das mal was anderes als ein Sinfonie- oder ein Opernorchester, weil man selber wesentlich präsenter sein muss. Und ich habe das Gefühl, und auch irgendwie leidenschaftlicher sein muss, weil man der Raum, den man ausfüllen muss, ist ja viel größer. In so einem Sinfonieorchester ist man dann einer von 16 ersten Geigen oder sowas, ja. Ich denke, dieser Funke oder diese Leidenschaft, die ist spürbar im Publikum. Also ich hatte selber immer eine große Freude, wenn ich mein eigenes Orchester gehört habe, weil wenn man drin sitzt, dann hört man ja nicht das große Ganze und man guckt auf die Details und dass es alles gut zusammen ist und dass es gut klingt und dass man eine gemeinsame Linie findet und ist unglaublich beschäftigt mit Details und denkt immer, ach, das ist nicht gut, das muss, wie kann das so gut wie möglich werden, ja? Und wenn ich es dann von außen höre, denke ich, wow, das klingt ja wirklich, es klingt irgendwie besser als ich drinnen das Gefühl habe. Ich habe auch von anderen Kollegen gehört, denen geht's genauso. Und aber gerade dieser Funke, oder es ist ja nicht nur ein Funke, es ist ja wirklich eine Leidenschaft, die ist spürbar im Orchester. Und ich glaube, das ist etwas Besonderes und das ist das, was die Leute auch gerne unterstützen und gerne erleben.
Akzente beim Südwestdeutschen Kammerorchester setzen ja auch immer wieder die Dirigenten. Mir fallen aus den letzten Jahrzehnten einige Namen ein: Wladyslaw Czarnecki, Sebastian Tewinkel, Timo Handschuh, jetzt Douglas Bostock, der ja auch im Übrigen seine letzte Spielzeit jetzt mit dieser Jubiläumsspielzeit hat, Frau Becker. Und ich glaube, Sie können schon mal eine kleine Vorahnung geben oder ein bisschen verraten, dass sich auch da künftig einiges tun wird beim Orchester.
Ja, genau. Das war auch Teil meiner Arbeit im letzten Jahr und auch Teil der ganzen Strategien, die im Gemeinderat ja auch besprochen wurden, wo ich in starkem Austausch, in regem Kontakt auch war mit der Stadt. Ich habe mit Douglas Bostock eine wahnsinnig tolle Spielzeit gebaut und das war eine Freude, dieses Programm so zu erarbeiten. Gleichzeitig wird sich das Konstrukt Chefdirigent auch etwas ändern in den Spielzeiten danach? Wir hatten gerade gestern die ersten Gespräche für die Spielzeiten 26, 27 und 27, 28 mit einem Künstler, der den Nachfolger antreten wird von Douglas Bostock. Ich werde Ihnen noch nicht verraten, den Namen, aber das wird sich im Laufe der Spielzeit werden wir das immer mehr publik machen und immer mehr bekannt geben. Es ist ein Künstler von internationalem Renommee, der sehr, sehr viele Ideen mitbringt nach Pforzheim und der auch alles, was man jetzt in der Jubiläumsspielzeit sieht, weiterentwickeln wird. Wir hatten gestern so ein inspirierendes Gespräch, aber das Profil wird sich ein bisschen ändern. Wir orientieren uns an anderen sehr, sehr guten und im Markt verankerten Orchestern. Wir orientieren uns an Strömungen, die in vielen gesellschaftlichen Schichten im Moment vorhanden sind. Und deswegen haben wir dieses Profil, was wir suchen, in der Nachfolge von Douglas Bostock auch etwas angepasst. Und im Laufe der Jubiläumsspielzeit werden wir auch immer mehr bekannt geben und immer mehr auch nach außen tragen, was die Ideen sind, sodass alle das auch schon im Vorfeld an die Spielzeit 26, 27 mit uns besprechen und diskutieren können, mit uns im Austausch sein können und selber sich überlegen können, wie sie sich dazu positionieren. Wir freuen uns auch auf alle Spielzeiten, die danach kommen und haben sehr viel Zeit und Gedanken und Ideen da rein investiert, wie man sich als Kammerorchester im 21. Jahrhundert aufstellen kann und positionieren kann. Ja, auf die Arbeit freue ich mich sehr.
Ja, und wir freuen uns auf die Jubiläumsspielzeit. Wir freuen uns auf die spannende Zeit auch danach. Das klingt sehr vielversprechend, Frau Becker. Ganz herzlichen Dank, dass Sie beide heute bei uns waren. Und wir sagen toi, toi, toi für alle Veranstaltungen.
Danke. Danke.
Und hier unsere Veranstaltungstipps für euch für den Monat August. Los geht's am Sonntag, 3. August. Da ist nämlich wieder Familiensonntag im Bäuerlichen Museum in Eutingen und im Museum Johannes Reuchlin mit einem Kreativangebot jeweils. Das Ganze zwischen 14 und 17 Uhr.
Weiter geht es am Samstag, den 16. August. Hier könnt ihr um 20 Uhr Herz aus Glas genießen im Figurentheater auf der Freilichtbühne beim Figurentheater Mottenkäfig.
Eine Kostümführung mit Ferdinand Oechsle gibt es am Donnerstag, 28. August zwischen 17 und 18.30 Uhr. Anmeldung dazu bei der Touristinfo. Viel Spaß!
Ja, und immer mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie jeden zweiten Sonntag von 12 bis 17 Uhr öffnet Raum 243 im Stadtmuseum. Hier gibt es kreative Workshops, Coworking Space sowie eine Chill- und Gaming-Area.
Immer noch zu sehen ist im Schmuckmuseum die Ausstellung des Schmuckkünstlers Alexander Blank unter dem Titel Kumpane. Ja, Anna, der Sommer ist da, der August, Ferienmonat, Hochsommer, die Sonne scheint vom Himmel. Bei dir steht auch demnächst der Urlaub an, oder?
Ja, so sieht's aus. Den August nutze ich gerne für eine kleine Auszeit. Umgekehrt wirst du die Stellung halten. Du warst ja schon weg.
Genau, ich hatte schon meine 2 Wochen in der Sonne, bin frisch erholt hier und kann jetzt natürlich im August an der Septemberfolge Hallo Pforzheim für euch arbeiten. Und auch Anna wird pünktlich wieder zurück sein. Ihr müsst also auf nichts verzichten. Freut euch drauf. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute.
Tschüss sagen.
Sebastian.
Und Anna.
Hallo Pforzheim wird dir präsentiert vom Kulturamt Pforzheim.